Das ist eine Premiere und ein neuer Rekord, denn mein heutiger Gesprächsgast, ein Komponist, hat mit mir so viel Material aufgenommen, dass daraus insgesamt 11 Folgen entstanden sind. So viel gab es noch nie. Und es wird spannend. In der ersten Folge geht es um seine Karriere und die Filmmusik zu Tatort, das Team, in die wir auch reinhören. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Heute habe ich die Ehre, den Komponisten Alex Komlev begrüßen zu dürfen. Und Alex, du hast ein sehr, sehr breites Spektrum an Filmmusik, was du komponierst. Das geht von Kinderliedern bis zu Mystery- oder Horrorstreifen. Und du kommst ja, glaube ich, gar nicht jetzt aus der Filmmusik und hast damit angefangen, sondern hast, ich glaube, 2009 eine Firma gegründet. Da ging es eigentlich um Top- oder Pop-Musikproduktion. Ist das richtig?
Das ist korrekt. 2009 haben wir Tuneverse gegründet. Das war quasi die Idee, verschiedene Musikautoren zusammenzubringen, die ja Pop-Songs für angesagte Künstler in Deutschland schreiben. Aber es war natürlich immer so die zweite Liebe neben der Filmmusik. Also ich habe zu der Zeit schon Filmmusik studiert, habe auch schon die ersten kleineren Studentenprojekte gemacht. Aber tatsächlich, das mag so meine Spezialität sein, dass ich quasi da einfach auf einer zweiten Ebene eben auch schon Erfahrung gesammelt habe. Was ich vielleicht dazu auch noch sagen kann, es geht ja auch immer um Mentoren. Also wer hat dich weitergebracht? Und also mein Background ist, ich bin Instrumentalist, also ich habe Klavier studiert und aber auch seit meiner Jugend ganz, ganz viel Gitarre gespielt und immer geübt wie so ein Blöder. Also das war quasi mein Background, so ich wollte irgendwann mal Tourgitarrist werden oder Tour-Keyboarder oder so. Auch das hat sich nicht realisiert, aber das war quasi so die Wurzel, wo ich herkomme. Am Klavier sitzen, irgendwelche Songs schreiben und so. Und ich muss sagen, dass wirklich einer meiner ersten Mentoren tatsächlich ein Mitglied von Tuneverse war, der Zippy Davids. Der hat tatsächlich Mambo No. 5 geschrieben, also wirklich einen der ganz, ganz großen Welthits, die aus Deutschland kamen, Ende der 90er. Und der hatte halt einen komplett anderen Ansatz. Der war nämlich überhaupt gar kein Instrumentalist. Sein Instrument war der Computer. Also der hat in den 80ern quasi schon mit dem Amiga, mit dem C64 hat er Musik gemacht. Und da haben sich quasi, das ist ein sehr, sehr guter Freund nach wie vor, und da haben sich halt zwei Welten getroffen. So der eine, der sich halt musikalisch echt auskennt, und der andere, der sich technisch total auskennt. Und vice versa haben wir uns da sehr viel einfach gegenseitig beibringen können und gegenseitig zeigen können. Und ich glaube, das war so das Hauptsächliche, was da rausgezogen habe. Also ich bin halt ein Logic-Crack geworden durch diesen Menschen. Das ist schon toll.
Cool. Und ich habe gar nicht so viel über dich rausfinden können. Also ich habe zum Beispiel nicht finden können, hast du Filmmusik studiert oder bist du da reingerutscht? Deswegen finde ich interessant jetzt zu wissen, okay, du hast das studiert, hast du es auch in München studiert?
Korrekt, genau. Also beim NJ Schneider. Und tatsächlich war der Andi Weidinger, der ja auch schon bei dir zu Gast war, ein Jahr lang unser Dozent, als der NJ quasi so ein Sabbatical-Jahr genommen hat, war Andi dann ein Jahr lang unser Professor. Und ich habe 2010 Abschluss gemacht. Also von 2007 bis 2010 habe ich da in München studiert.
Lass uns mal ein bisschen auf die Kacke hauen, was du jetzt schon alles an Projekten gemacht hast. Denn da sind ja schon einige Sachen dabei, die man kennt und Sender, die man kennt. Hau doch mal da ein bisschen was raus.
Ich habe viel fürs ZDF, für die ARD gemacht. Also gibt's einen ganz tollen Historienfilm über den ersten FC Bayern-Präsidenten Kurt Landauer, der eine ganz, ganz tolle und tragische Geschichte auch hat, die man eigentlich erst durch diesen Film so richtig kennengelernt hat. Da habe ich die Musik gemacht, konnte mit dem Babelsberger Filmorchester aufnehmen, mit denen ich schon viel gearbeitet habe. Ein wichtiges Standbein seit 2012 für mich sind tatsächlich Kinderanimationsfilme. Da habe ich jetzt, glaube ich, 6 inzwischen gemacht. Mhm. Also 3 Rabe-Socke-Filme. Jetzt nächstes Jahr Ostern kommt der 2. Häschen-Schulfilm raus. Das ist eine Firma in Berlin, Akkordfilm heißen die. Die haben sich darauf spezialisiert, die letzten 10 Jahre quasi so alte, tatsächlich auch oft deutsche Märchen zu modernisieren und daraus eigentlich ganz coole Animationsfilme zu machen.
Die sind ja auch teilweise mit dem Orchester aufgenommen worden oder jetzt alle?
die sind eigentlich alle mit Orchester aufgenommen worden, ja. Mhm. Das war mir wichtig. Also ich bin großer, ja, auch Sample Collector und interessiere mich da auch sehr dafür und versuche da einigermaßen up to date zu bleiben, aber ich sehe es eher als Komponier- und Demonstrationsmittel. Also ich habe da ein großes persönliches Problem, wenn ich das, also wenn es so eine reine Sample-Kiste werden sollte, die dann auch quasi im Kino läuft. Vor allem für so eine Art von Musik. Also klar, wenn das jetzt irgendwie Spiccato Hans Zimmer, 160 BPM Synth Hybrid-Score ist, dann klar, da kommst du ohne Samples nicht aus. Aber wenn das jetzt quasi so eine klassische John Williams, Alan Silvestri-mäßige Musik ist, die lange Phrasen hat, die schön gespielt sein muss, dann fände ich es einen hohen, wenn das dann Sample sein soll. Also das sehe ich einfach nicht.
Und vor allem im Kino, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Dann ja. Wirkt das nochmal ganz anders. Und ich habe jetzt nochmal bei IMDb geguckt, was bei dir schon alles auf der Liste steht. Da haben wir ja zum Beispiel auch Tatort. Gut, ist jetzt keine Kinderserie, aber das ist eine Sache, die dann auch jeder kennt. History, die Dokumentation Die Heinzels, die liefen vor 2 Jahren. Genau, auch den kleinen Rabensocke. Honey und Nanny.
Mhm. Ja, zusammen mit Johannes die Repke habe ich den gemacht. Mhm. Das war auch eine tolle Zusammenarbeit mit dem. Ganz toller Komponist.
Soko kennt man auch. Jetzt bist du ja in der Vorproduktion bei 2 Filmen. Die Hessenschule Teil 2 und Kolleginnen Das böse Kind. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und du hattest vor kurzem, da habt ihr auch mal ein bisschen in was reinhören können. Das war Sarah Kor. Da hattest du vor einiger Zeit gepostet bei Facebook. So, ich konnte mich ein bisschen ausleben und konnte ein bisschen Sounddesign machen und mit Synths spielen. Und ich glaube, du hast auch ein Cello aufgenommen oder Unverwurstet oder was das war. Sollen wir in die Produktion als erstes reingucken oder hast du was anderes gerade aufliegen, wo wir anfangen sollen?
Da können wir gerne reingucken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Tatsächlich habe ich jetzt rein technisch, habe ich jetzt quasi diesen Tatort auf.
Okay, das ist der Tatort, das Team, ne?
Genau, das war ein sehr spannendes Projekt, weil der Regisseur ist Jan-Georg Schütte und quasi das Markenzeichen von Jan-Georg Schütte ist, dass es in Anführungszeichen kein Drehbuch gibt und das überwiegend improvisiert wird vor der Kamera. Also Jan-Georg Schütte arbeitet mit Schauspieler, also mit Figurenbiografien. Also jeder Schauspieler kriegt eine Biografie von der Figur, wird aber dann quasi relativ gnadenlos am Drehtag da ins kalte Wasser geschmissen, ohne Dialogvorgabe und soll quasi diese Figur spielen mit der entsprechenden Biografie dahinter. Das ist, und genau, das Ganze ist mit einem riesen technischen Aufwand verbunden. Also zum einen drehen die eigentlich nur 2 Tage, was extrem wenig ist, wenn man sich vorstellt, ein normaler Fernsehfilm, was ich 20 bis 30 Drehtage mindestens, Kinofilm noch viel, viel mehr. Die drehen es in 2-3 Tagen weg, haben aber dann 60 Kameras am Start, die quasi aus jedem Winkel die Schauspieler aufnehmen können. Sprich, dass der dann später was auch zum Schneiden hat.
Ja.
Die unterschiedlichen Winkel. Und da muss man ja dann immer darauf achten, dass es dann eben, dass man die Kamera nicht sieht. Und das ist bei 64 Kameras doch gar nicht. Also es ist schon eine Herausforderung. Und auch hier war es so, natürlich ist jetzt das Konzept, bei einem Tatort, einen Impro-Tatort zu machen, kein neues. Da gibt es schon ein paar, Axel Ranisch und so, fallen da ein, die auch alle ganz toll sind und so. Aber das Prinzip war bei diesem Tatort anders. Es sollte ein sehr, sehr ernsthafter, sehr, sehr, also da sollte extrem viel Druck auf den Figuren lasten. Also er ist ein völlig durchgeknallter Serienmörder, der quasi in der kompletten Polizei Leute wegkillt und wird da so ein Team zusammengestellt in so einem verlassenen Hotel, wo dann auch noch der Armin Laschet einreitet und sagt so, ja, ihr müsst jetzt da dringend diesen Täter finden und genau, und dann kriegen die da so ein Team-Supervisor, die dann so zusammenbringen, so blöde Spielchen machen und so. Aber es ist extrem gut gemacht, weil du merkst, dass die alle on the edge sind. Also die sind alle auf Kante, weil das passiert jetzt in real time. Es gibt auch kein Zurück, es gibt auch kein Cut, danke, bitte zurück, nächste Position und bitte nochmal auf Drehbuchseite 3 zurück. Mhm. Das gibt's nicht. Also das wird, wenn das einmal rennt, dann rennt es und dann musst du halt mitmachen. Und ich wollte genau dieses Gefühl eigentlich auch in der Musik haben. Dieses, es ist irreversibel, du musst das jetzt nehmen, so wie es ist. Ja. Und deswegen habe ich eigentlich fast ausschließlich analoge Klangerzeuger verwendet. Was ich hatte jetzt hier einen Moog Voyager, einen Sequential Prophet 6, einen Jupiter 8, einen Yamaha CS3 oder CS1. Genau. Und habe quasi diese Sachen angeschlossen, aufgenommen, quasi ganze Sequenzen gefahren mit Filtern und einfach, um diesen rohen Sound zu haben. Nichts mit Presets aufrufen und da suchst du dir 15 Presets aus, steckst die übereinander und dann hast du deinen Krimi-Sound fertig. So wird es ja meistens gemacht. Hat alles seine Existenzberechtigung. Ich wollte das jetzt in dem Projekt einfach nicht so haben, weil ich quasi der Geschichte und dem Konzept der Geschichte einfach auch treu bleiben wollte.
Aber du hast schon Overdubs gemacht und verschiedene Spuren aufgenommen, dass du zum Beispiel gesagt hast, du hast jetzt mit einem Voyager hast jetzt einen Bass aufgenommen und mit dem Prophet vielleicht noch ein paar Akkorde dazu oder so.
Genau. Mhm. Also ich habe versucht, das nicht recallbar zu machen. Also nicht mir irgendwelche Presets abgespeichert jetzt auf dem Prophet oder so, dass ich den dann wieder herstellen kann, sondern das Risiko eingegangen, so, nee, der Sound ist jetzt so. Ja. Und wenn er mir nicht gefällt, dann muss ich ihn halt nochmal machen. Wenn er dem Regisseur auch nicht gefällt, dann, ja, dann muss ich ihn halt auch nochmal machen. Mhm. Ich wollte diese Haltung haben, die Schauspieler eben auch hatten, die da einfach all in gegangen sind und einfach mitgehen mussten, weil die Kamera läuft und das Ding rennt und du kannst nicht zurück.
Ich finde das super, weil die Schauspieler ja auch keine Wahl haben, ne? Und dann hast du dich damit automatisch in denselben Zustand reinversetzt. Ich finde das super, weil ich das auch gerne mache, wenn ich an den Analog-Synths sitze, die ich habe. Also ich habe jetzt zwei Stück, den Korg Volker Keys, klein und dreckig, und einen Moog Sub 37. Die nehme ich eigentlich auch immer analog auf, weil das irgendwie in meinen Augen keinen Sinn macht, wenn ich jetzt noch hingehe und noch MIDI-Daten aufzeichne, um später nochmal zurückzugehen. Dann müsste ich die ganze Fahrt irgendwie noch machen, dann geht's irgendwie schneller. Und man muss sich eben für den Sound und die Filterfahrt und die Töne auch schon entscheiden. Das ganze Timing, man kann es nicht quantisieren, ist einfach so. Ne?
Genau, mit Entscheidung sagst du eigentlich das wichtigste Wort. Man muss Entscheidung treffen, und zwar in dem Moment. Und das ist teilweise unglaublich befreiend. Ich finde das teilweise sehr, sehr auch kreativ fördernd, wenn man einfach Entscheidungen trifft und nicht sich quasi immer alle Optionen aufhält und ja, nee, kann ich jetzt da nochmal so machen und so machen. Ich meine, man kann ja mit dem einzelnen Audiosignal, wenn das dann quasi in der DAW liegt, du kannst ja eh noch 100 Millionen Sachen machen und bearbeiten und noch anders und neu machen. Aber wenn man quasi mal dieses rohe Ding nimmt aus dem Instrument, was ja auch immer ganz, ganz toll ist, was ich sehr schätze an analogen Klangerzeugern, ist, du hast beide Hände mit 10 Fingern, wo du Controls verändern kannst. Mhm. Das finde ich ist nach wie vor schwierig, das auf Plugin-Ebene darzustellen, weil im Grunde genommen hast du mit dem Mauszeiger hast du einen Finger statt 10.
Ja.
Und du kannst ihn nicht parallel. Also klar, es gibt dann Touch-Sachen und so. Damit kann man das auf jeden Fall auch nachmachen und so. Aber ich glaube, es geht immer noch, also sehr viel über Haptik, sehr viel über, oh, das klingt toll, lass mal hier drehen, lass mal hier. Man ist einfach in einem anderen Modus. Man ist mehr in so einem Kreativmodus, wo man jetzt gar nicht so viel nachdenkt, wo muss ich jetzt hindrücken, was für ein Parameter ist das jetzt nicht genau, sondern ich drehe halt und merke, gefällt mir das oder nicht.
Ja, und es macht auch viel mehr Spaß. Das mache ich eigentlich bei Plugins seltener, dass ich einfach mal hier was mache und mal da, man kann ja nichts kaputt machen. Beim Synth jetzt, beim Plugin auch nicht, aber einfach mal wie so ein Kind, ne? So dreht und tut, ja.
Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil du quasi mit einer Maus, du hast quasi immer nur einen Faktor, den du verändern kannst. Während wenn du quasi 10 Finger, du kannst mindestens zwei Sachen gleichzeitig verändern.
Ja.
Und das macht was. Das macht was in deiner, wenn du das hörst und du denkst, ah, okay, ich mache jetzt den Filter, mache ich hier runter und gleichzeitig drehe ich die Attack auf oder den Release auf oder so. Mhm. Das ist ein Effekt, das ist schwierig herzustellen, wenn du das jetzt im Plugin denkst. Du musst quasi erstmal zwei Regler, das dann vielleicht mit Automation schreiben und so, und dann kannst du dir anhören. Aber das sind so viele kleine Aufgäbelchen, die man da machen muss, bis man da so einen sehr simplen Effekt hat. Das macht viel. Es geht ja immer um diese ganz kleinen Sachen, die einen ganz schnell auch weg von der Inspiration bringen oder so gleich nerven, sagen, hey, mach ich wieder zu, mach ich wieder irgendwas anderes oder ah, ich nehme doch das Preset, was ich immer hergenommen habe, weil das klingt gut. Mhm. Der Mensch ist ja so gebaut, dass er nach Abkürzungen sucht und das ist ja oft schwierig und oft auch ganz, ganz schlecht, siehe Vorurteile etc., aber also wir sind so gebaut, wir wollen unser Gehirn entlasten und deswegen suchen wir immer nach Shortcuts, wie wir irgendwas schneller machen können. Und hier sehe ich teilweise eben auch Sachen, wo die alten Sachen, also eben so ein Analog-Synthesizer, der kann die Sachen teilweise besser als das Plug-in-Hybrid, was vielleicht 100-mal mehr Stimmen hat, aber dafür 1000-mal komplexer ist und einfach gar nicht so gut in der Steuerung.
Ja. Ja, super, dann lass uns doch mal reinhören.
Vielleicht mal den Opener, oder?
Ja, fangen wir doch mal genau mit dem an, was die Zuschauer dann auch als erstes hören. Mhm.
Bis dahin.
Mhm. Sehr cool. Sehr, sehr fetter Sound.
Vielen Dank.
Und dann habe ich mich gerade gefragt, im Hinblick drauf, was du gesagt hast, dass du viel mit erstmal Einspielen gemacht hast. Ich hatte da jetzt zwei Sounds gehört, die eine Glock hatten. Das war so ein perkussiver Sound. Dann war es noch ein anderer Sound, der auch irgendwann reinkam, der, glaube ich, bum, 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 so einen Puls gemacht hatte und die Melodie. Und es klang für mich sehr tight. Jetzt war für mich die Frage, lief das alles irgendwie über dieselbe Glock? Hast du diese Arpeggios oder was das war, gleichzeitig getriggert oder nacheinander? Wie ist das abgelaufen?
Also das nochmal kurz zum Verständnis. Ich habe das natürlich nicht quasi alles auf einmal gleichzeitig eingespielt.
Nee, meistens nacheinander. Deswegen dachte ich so, wie hast du das denn gemacht? Gerade bei der Sequenz.
Genau, genau. Also wenn ich sage, so mit analogen Klangerzeugern, dann meine ich quasi alles, was man hört, quasi wirklich aus einer echten analogen Kiste kam. Mhm. Das heißt nicht, dass die nicht auch teilweise getriggert waren. Also diese Hi-Hats, Shaker-mäßigen Sachen, ich spiele es mal kurz an. Das sind Prophets. Genau, da sind zum einen... Genau, haben wir dieses Arpeggio-mäßige, aber eben auch so ein Noise-Percussion, also quasi nur aus Noise bestehen. Und natürlich habe ich da dann 132 BPM auf dem Sequencer beim Prophet eingegeben.
Also okay, ja. Der kriegt die Glock von Cubase.
Genau, also man kann es auf zwei Arten. Du kannst quasi dem Prophet die Clock per Cubase MIDI Clock rübergeben. Oder aber du kannst es quasi, ja, ich weiß, es ist 132 BPM und dann gehe ich rüber und stelle es quasi beim Prophet ein und drücke halt dann. Tatsächlich mache ich es eher immer so, weil manchmal die Übertragung der MIDI Clock nicht immer 100% war. Mhm. Ich meine, ich hatte es mal so, aber ich habe es dann doch wieder auf händisch umgestellt. Wie gesagt, also ich spiele die Sachen ja nicht quasi jetzt den ganzen Film so in Echtzeit durch, so Stummfilm-Pianisten-mäßig, sondern schon hintereinander und natürlich auch gestackt und übereinander. Mhm. Genau, das waren die, das waren diese Percussion-Dinger, dann dieser pumpende Bass, da meine ich, das war ein Moog. Genau, das war ein Moog, der durchachtelt. Was ich hier oft mache, ist, also quasi, wenn ich diese rohen Sounds aus den Synthes habe und quasi nochmal eine zusätzliche Filterfahrt habe, dann nehme ich ganz oft den Färbfilter Simplon, um quasi dann noch zusätzlich so Filterfahrten zu machen.
Das war die erste von 11 Folgen. In der zweiten Folge geht es um Microfreak-Plugin-Bearbeitung, Direct Offline Processing und die Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Komponist zur Filmmusik Tatort Das Team. Ganz herzlichen Dank übrigens an Matthias, der mir einen Kaffee spendiert hat. Und wenn du mich auch bei diesem Podcast unterstützen möchtest, dann kannst auch du mir einen Kaffee spendieren. Das Ganze auf ko-fi.com. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.